Erinnerungskulturen, die werden immer heiß diskutiert, alle Jahre wieder. Und nun geht es tatsächlich ums Erinnern in der nahen Zukunft.
2040 werden 90% der Holocaust-Überlebenden nicht mehr am Leben sein, so die Jewish Claims Conference. Derzeit leben weltweit noch rund 245.000 Menschen, die den Holocaust erlebt haben. Fast die Hälfte davon in Israel und etwa 5% in Deutschland. Im Durchschnitt sind sie 87 Jahre alt. Da lag Margot Friedländer, die letztes Jahr im Alter von 103 Jahren starb, deutlich drüber.
Was war, war, können wir nicht mehr ändern. Aber ich will Ihnen klar machen, dass es unmenschlich war, was gemacht wurde. Und dass es nie wieder geschehen darf. Und Sie sind diejenigen, die dafür sorgen müssen. Wir sind sehr alt. Uns wird es nicht mehr lange geben. Die Zeitzeuge. Ihr müsst die zwei Zeugen sein.
Um die Erinnerung an den Holocaust und seine Zeitzeugen aufrechtzuerhalten, wird zunehmend auf digitale Erinnerungskultur gesetzt. Die Holo Voices in Essen, das brandenburgische Projekt In Echt und die Shoah Stories sind aktuelle Beispiele dafür.
Tja, eine kleine Zusammenfassung, wie es um genau diese Diskussion steht. Die Shoah Stories, die wurden heute vorgestellt und dabei handelt es sich um eine Vermittlungsplattform, die vom Anne-Frank-Zentrum betreut und von vielen internationalen Partnern bespielt wird. Meine Kollegin Regine Bruckmann war heute bei dieser Vorstellung mit von der Partie. Regine, was genau sind denn die Shoah Stories? Was hat man sich darunter vorzustellen?
Ja, hey, das sind kurze Videos, die man bei der Holocaust-Vermittlung einsetzen kann. Da sind zum Beispiel, da geht es um Zeitzeugen, da gibt es Gespräche zwischen den Generationen oder virtuelle Führungen durch Gedenkstätten. Das sind über 20 internationale Partner, also Museen, Gedenkstätten, Bildungseinrichtungen, zum Beispiel das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, das Warschauer Ghetto-Museum, das Holocaust-Museum Los Angeles, aber auch zum Beispiel Johannesburg Holocaust Center. Also das ist wirklich international, weltweit. 20 Videos sind jetzt auf der Plattform Shoah Stories zu sehen, aber viel mehr sind schon, also tausende in den vergangenen 5 Jahren entstanden, die jeweils auf den Webseiten der Gedenkstätten und Museen veröffentlicht wurden, aber eben auch auf TikTok und Instagram. Und die Idee zu diesem Projekt kam auf, als man feststellte, dass es sehr viele Falschinformationen und antisemitische Tendenzen im Internet gibt. Und da wollte man entgegenwirken. Und dazu hören wir jetzt mal Tobias Elbrecht Hartmann. Er ist Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem und hat das Projekt wissenschaftlich betreut.
Wir hatten den Eindruck, dass auf Plattformen wie TikTok der Holocaust von Nutzerinnen und Nutzern auf eine Weise thematisiert wird, die nicht den Standards des pädagogischen Umgangs entsprechen, würde ich mal sagen. Aber dass sich trotzdem gezeigt hat, dass die jungen Leute das Interesse hatten, das Thema irgendwie präsent zu machen, auch in diesem Teil ihrer Lebenswelt. Aber dass ihnen eigentlich die Vorbilder fehlten, wie man darüber angemessen sprechen kann.
Was wäre denn angemessen? Hättest du mal ein Beispiel für uns?
Ja, ich habe natürlich gestöbert schon mal auf dieser Seite Shoah Stories und habe hier zum Beispiel Gidon Lev gefunden, ein 90-jähriger Holocaust-Überlebender, der in Israel lebt heute.
Really? Get over it? Get over the Holocaust? Do you think this is like a spilled cup of coffee that you wipe clean and everything is okay afterwards?
Also er sagt, über den Holocaust hinwegkommen, wirklich? Glaubst du, das ist wie eine schmutzige Kaffeetasse, die man nur abwaschen muss und dann ist alles wieder okay? Interessanterweise betreibt der Gidon Lev einen eigenen TikTok-Kanal, der The True Adventure heißt. Und über diesen Mann, den man ja anscheinend einen Influencer nennen muss, gibt es auch ein Video im TikTok-Stil.
Gidon ist 6, als er mit seiner Familie ins KZ Theresienstadt verschleppt wird. Dort wird er, wie diese Kinder hier, für ein grausames Projekt ausgewählt. Das Ziel, die ultimative Lüge verkaufen. Alle Häftlinge, die gesund aussehen, müssen in diesem Film hier mitspielen. Und der soll zeigen, wie gut es den Menschen im KZ angeblich geht. Dabei sieht die Realität eigentlich so aus. Zwangsarbeit, miese Schlafunterkünfte, ausgehungerte Menschen.
Also das ist jetzt diese typische TikTok-Ästhetik, harte Schnitte, schnelle, flapsige Sprache. Und das ist natürlich zum Teil gewöhnungsbedürftig für Menschen, die keine klassischen TikTok-User sind, sag ich mal.
Ja, und es gibt ja auch Kritik an diesen neuen digitalen Erinnerungskulturen, zum Beispiel von dem Historiker Axel Dorsmann, der sich heute Morgen hier bei uns auf Radio 3 so geäußert hat.
Ist dieser Gegenstand, der Holocaust, wirklich dafür geeignet, dass wir es uns leicht machen, dass wir jedem medialen Bedürfnis auf eine Art und Weise entgegenkommen, die das Wesentliche, den Kern der Erfahrungsgeschichten ignoriert?
Ja, die Frage ist ja, macht man es sich wirklich leicht mit so einer Plattform oder versucht man einfach in einer medialen Öffentlichkeit dabei zu sein, die ja nicht nur in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen heutzutage einen sehr, sehr großen Einfluss hat, und wie weit muss man sich denn da anpassen? Lena Altmann von der Alfred Landegger Foundation, die sind ja die Geldgeber im Hintergrund dieses wirklich sehr großen internationalen Projektes, meinte zu mir, Zurückhaltung kann man sich da gar nicht leisten.
Ja, wir haben ganz viele ethische Bedenken. Kann man das machen? Kann man ein Video einer Überlebenden mit einer emotionalen Musik unterlegen? Und diese Fragen sollten wir uns auch weiterhin stellen. Aber am Ende wollen wir in diesen Räumen eben auch sein. Denn es wäre pädagogisch fahrlässig, da nicht vorzukommen, weil wir sagen, wir haben hier eine moralische Haltung und die verbietet das. Aber was heißt das denn dann für die Kinder und Jugendlichen?
Und man kann natürlich auch junge Menschen selbst mal fragen, was sie davon halten. Heute war da die Anne-Frank-Botschafterin Johanna Florentine Dijk. Sie ist 18 Jahre alt.
Man sieht hier ja nicht nur, es gibt ja auch Kommentarspalten, wo man kommentiert und auch andere Kommentare viel liest und miteinander schreibt und sich vielleicht auch vernetzt. Wenn einen wirklich was interessiert, gibt es zwischendurch immer wieder Texte, auf die ich auch klicken kann und mich da dann noch mehr rein vertiefen kann. Also es ist einfach ganz bequem lernen eigentlich.
Also sie bezieht sich hier auf den Aspekt, dass die Videos ja eingebettet sind in ein Netz aus Informationen. Dann gibt es auf der Plattform natürlich auch Lehrvorschläge für den Unterricht. Die Absicht hinter diesem Projekt ist ja eigentlich, Hilfe für Lehrerinnen und Lehrer bereitzustellen. Und wahrscheinlich bewegt sich dieses Projekt auf einem sehr schmalen Grat zwischen der traditionellen Vermittlung, die noch gesteuert und kontrolliert wurde bisher durch Schulen und Gedenkstätten, wo man auch sagen konnte, wer ist wie alt und in welcher Situation und mit welchem Background bekommt der welche Informationen. Und das ist ja heutzutage in dieser wilden Welt des Internets und der digitalen Medien gar nicht mehr möglich. Aber man möchte da eben gerne mitspielen. Und dazu sagt nochmal Tobias Ebrecht-Hartmann und beschreibt das Projekt eigentlich als so einen ersten Gehversuch.
Wir versuchen jetzt in einem neuen Medium, in neuen Formaten auszuhandeln, welche von den darstellungsethischen Grundsätzen müssen wir übernehmen, welche müssen wir vielleicht aufgeben, welche müssen wir modifizieren. Wie finden wir jetzt für dieses Medium eine Sprache, die angemessen ist?
So, also der Uniprofessor Tobias Ebrecht-Hartmann, der diese Shoah-Stories betreut hat von wissenschaftlicher Seite aus. Und diese Shoah-Stories, sie sind jetzt online seit heute. Sie können sie, ja, sehen. Sie können sich durch die Videos klicken. Die sind auch ganz leicht zu finden unter shoah-stories.de. Ein Dank an meine Kollegin Regine Bruckmann, die uns einen Überblick hier auf Radio 3 gegeben hat.